Backen. Es freut mich, dass wir heute hier sein können und das Wort Gottes aufschlagen dürfen und darin lesen können und darin auch sehen, wie Gott sich uns Menschen offenbart. Ich entschuldige mich gleich, ich habe ein bisschen Husten. Es kann sein, dass ich ein bisschen rumhuste. Ich werde mich jetzt nicht jedes Mal beim Husten entschuldigen, sonst wird es meist das öfteste Wort vielleicht Entschuldigung sein. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Genau. Mich hat vor der Predigt noch jemand gesagt, dass ich ein bisschen darauf achten soll, dass ich nicht zu schnell bin. Das ist vielleicht meine Schwäche, weil wir doch nur wenig Zeit während der Predigt haben, da viel reinpacken zu wollen. Oder ich werde es auch reinpacken. Wenn es jemand viel zu schnell geht, darf er mich gerne danach wieder ansprechen und das in etwas langsamem Tempo nochmal geschildert kriegen. Mal sehen, was heute so kommt. Wir haben einen sehr inhaltsreichen Text und es kann sein, dass ich sehr viel sag. Ich versuche, mich zu zügeln, aber der Text ist für mich einfach so faszinierend, dass es schon sein kann, dass es mal schnell werden könnte. Wir haben das letzte Mal bei meiner Predigt vor einigen Wochen gesehen, wie Paulus Titus einen Brief geschrieben hat und er ihnen eine ganz, ganz wichtige Botschaft mit auf den Weg gegeben hat, was sein Leben ausmacht und worauf Titus achten soll. Und es war als Hauptsache, dass er ihnen nochmal ganz deutlich Jesus Christus als den Retter vor Augen führt und was diese Rettung für uns als Christen bedeutet. Und er legt es Titus ganz stark ans Herz und sagt, lege da deinen Nachdruck drauf, dass Jesus Christus kam, um uns zu retten. Und dann schildert er sehr klar, vor was er uns rettet. Und beim Nachdenken darüber, über dieses Thema Jesus, unser Retter, hatten wir auch bei mir, also als ich darüber nachgedacht habe, hatten wir auch montags, wo wir uns treffen, um 1. Mose anzuschauen in einer kleineren Gruppe, hatten wir dann das Kapitel 22 von 1. Mose, Kapitel 22. Und es hat mich dann doch so tief beschäftigt, wie was Gott in diesen Kapitel hineinlegt, wie er uns die Rettung Gottes schildert, dass es heute mein Thema sein wird. Also unser Predigttext, 1. Mose, Kapitel 22. Und ich überschreibe die Predigt mit diesem Thema, Jesus, unser Stellvertreter. Ist auch nichts anderes wie unser Retter. Aber ihr werdet merken, wenn wir den Text lesen, dass eine Stellvertretung hier das zentrale Hauptthema ist. Wir werden jetzt die ersten 19 Verse von dem Kapitel lesen. Genau. Und wir werden sehen, dass Jesus Christus jetzt nicht erwähnt wird, aber dass Gott hier jetzt seine gesamten Gedanken über Rettung schon hineingelegt hat, was Rettung beinhaltet und warum ein anderer sterben muss, sozusagen. Also ich lese den Text, 1. Mose Kapitel 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihn genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn von Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham! Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern in Gestrüpp verfangen hat. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. In deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten. Sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Soweit. Ein sehr tiefgehender, dramatischer Text. Wir schauen hier direkt in das Leben eines Menschen hinein. Also Gott schildert uns hier einen Charakter. Der Mann Abraham ist uns wahrscheinlich allen vertraut. Irgendwie hat man den Namen schon gehört. Und die Bibel schildert diesen Charakter sehr ausführlich. Also schon 10 Kapitel, also ab Kapitel 12 in diesem Buch, beginnt die Geschichte von Abraham. Wie Gott in das Leben dieses Mannes eingreift. Wie Gott Kontakt sucht zu den Menschen. Wenn wir das erste Buch Mose lesen, merken wir, dass hier jetzt auf einmal was anderes geschieht. Vorher war alles so allgemein. Gott, der allgemein mit der Menschheit wirkt. Ja, er schafft die Erde, es kommt die Flut, es kommt dieser Turmbau zu Babel, die Sprachverwirrung. Aber auf einmal legt Gott seinen Fokus auf einen einzelnen Menschen. Er wird sehr persönlich. Und er offenbart sich Abraham Stück für Stück. Abraham lernt immer besser Gott kennen. Und er ist ein Mann, der viel mit Gott durchgemacht hat. Und das größte Ereignis seines Lebens war, im Kapitel vorher, als sein Sohn geboren wurde, der jahrelang versprochen war von Gott. Und Abraham hat keinen Beweis gehabt, dass dieser Sohn irgendwann mal zur Welt kommen wird, dieser Isaak. Und dann hatte er ihn in der Hand. Er sah seinen Sohn und wusste, er kann sich auf Gottes Wort voll verlassen. Gott ist ein Gott, der mit Menschen Geschichte schreibt, der in das Leben von Menschen eingreift. Und er war ein Mann, der greifbar, der Gott gekannt hat von Angesicht zu Angesicht. Ja, er war sozusagen ein Freund Gottes, nennt ihn die Bibel. Und so steigen wir in diese Geschichte ein. Im ersten Vers heißt es, dass Begebenheiten vor dieser Situation waren, ja. Es geschah nach diesen Begebenheiten. Das heißt, Abraham war ein Mann, der Gottes Wirken in sein Leben erlebt hat. Der wusste, dass Gott real ist und dass Gott in sein Leben etwas zum Ziel bringen will. Und jetzt redet Gott wieder zu Abraham. Ist doch faszinierend, dass Gott ein Gott ist, der sich mitteilen will, der in unser Leben hineinspricht, wie er jetzt in das Leben von Abraham hineinspricht. Und der jetzt auch Abraham wieder seine Gedanken offenbart. Das hört sich sehr positiv an. Ja? Und auf einmal merken wir, so wie Gott sich offenbart, das war jetzt überhaupt nicht das, was wir von Gott erwarten. Die Botschaft, die Gott jetzt in das Leben von Abraham hineinspricht, ist so erschütternd, so brutal gesagt, dass es Abraham den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich lese nochmal den Vers, was Gott zu Abraham sagt. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, geh hin in das Land Moria und bring ihn als Brandopfer dar. Gibt es eine heftigere Forderung? Warum dieser Befehl, ja, diese Forderung, diese, ich nenne es jetzt mal Brutalität, die Gott hier von Abraham fordert? Wir werden darauf eine Antwort finden müssen, weil Gott hier eine Antwort eigentlich provoziert. Er will, dass wir über diesen Befehl nachdenken. Er will, dass wir uns Gedanken machen, warum diese Forderung so hart ist. Aber dazu mehr, später mehr. Schauen wir uns erstmal die Reaktion von Abraham an, als Gott so ernst, so gravierend in sein Leben hineinspricht. Wir könnten uns überlegen, wie wir darauf reagieren würden. Also wenn mir jemand sagen würde, dass ich meinen Sohn opfern soll, ich wüsste, was ich sagen würde. Ja? Das ist keine Chance. Das würde ich niemals machen. Und selbst wenn das von Gott käme, ich würde genug Argumente finden, warum das jetzt hier in dieser Situation nicht für mich zutreffen würde. Bei Abraham war es aber noch krasser. Ich meine, wenn ich ein Kind habe, dann ist es ein Geschenk Gottes, ja. Aber es steckt nicht so viel Emotion drin, wie Abraham damals hatte, der 25 Jahre auf ein Versprechen Gottes gewartet hatte, bis Gott ihm diesen Sohn gab. In diesem Sohn lagen alle Verheißungen Gottes. Es hat sich offenbart, dass Gott ein guter Gott ist, der ja in das Leben von Abraham Geschichte schreibt. Es war ja der Versprochene, auf den er ja sein ganzes Herzblut dran ja gerichtet hatte. Ja, es war sein Lebensinhalt gewesen, oder ich es, ja. Es war viel ernster wie jetzt bei mir. Aber die Reaktion von Abraham ist noch erstaunlicher. Während ich versucht hätte, Ausreden zu finden und oder vielleicht auch offen Gott ungehorsam zu sein, reagiert Abraham sofort. Es heißt Vers 3, und da stand Abraham am Morgen früh auf. Er hätte ja sagen können, ja, Gott will das Opfer. Er hat aber nicht gesagt, wann. Also ich kann das rauszögern. Ich habe da noch ein paar Jahre vor mir. Jetzt vielleicht erstmal noch einige, so ein Abschiedsjahr zum Beispiel mit meinem Sohn oder so, wo man nochmal sich das ganze Leben Revue passieren lässt und so richtig bewusst Abschied nimmt. Oder man kann viele Dinge auf die lange Bank schieben. Man kann sagen eben, also er hätte durchaus sagen können, hier gibt's keine zeitliche Begrenzung. Ich kann das auch kurz vor meinem Tod durchführen oder wie auch immer. Das wären alles Ausreden gewesen. Aber interessant ist, dass er so eine Entschiedenheit an den Tag legt. Dass er bereit ist, das zurückzugeben, was Gott ihm gegeben hat. Es muss ja in sein Herz wirklich geschmerzt haben. Das Bewusstsein, dass Gott etwas verlangt, was der Mensch eigentlich gar nicht bringen kann. Ja, es ist ja furchtbar, welche Forderung Gott hier stellt. Umso erstaunlicher diese Bereitschaft Abrahams, Gott das zurückzugeben, was er von ihm bekommen hatte. Warum ist Abraham so entschieden? Ich glaube schon, dass das Geheimnis darin liegt, weil er Gott gekannt hat. Er wusste, dass wenn Gott Forderungen stellt, hat es immer ein höheres, besseres Ziel. Und auch wenn sein Herz jetzt zerbricht, wenn jeder Schritt in die Richtung auf diesen Berg, Richtung Moria, für ihn für ihn selbst sozusagen das Todesurteil bedeutet, weil er hat ja mit seinem Sohn mitgelitten. Jeder Schritt muss ihn in der tiefen Seele geschmerzt haben. Er wusste, dass es für seinen Sohn der letzte Weg ist sozusagen, dass er das geben muss. Und er kann die Gedanken Gottes nicht nachvollziehen. Genauso wenig wie wir es nicht nachvollziehen können, warum Gott hier ein Menschenopfer fordert. Das fordert Gott an keiner Stelle. Er verbietet sogar einige Jahrhunderte später, dass sowas absolut nicht gehen darf. Dass es nicht sein kann, dass ein Mensch als ein Kind opfert. Aber hier, Abraham steht ein Stück weit vor der Ratlosigkeit. Er weiß nicht, warum Gott so eine Forderung an ihn stellen kann, in sein Leben hinein, das ihn völlig überfordert, aber er ist bereit, diesen Weg zu gehen. Und während er diesen Weg geht, Schritt für Schritt Richtung Moria, überlegt er, was das für ihn bedeuten wird. Er weiß, auf welchen kritischen Punkt sein Leben zusteuert. Er weiß, dass er etwas tun muss, was er niemals tun würde. Und er tut es zur Ehre Gottes. Sein Ziel ist die Anbetung, nennt er. Er sagt in Vers 5, ich und der Knabe wollen anbeten. Ja, was ist Anbetung? Anbetung bedeutet, dass Abraham jetzt Gott alles gibt, was ihm am Herzen liegt. Er gibt Gott das Kostbarste seines Lebens und stellt es Gott wieder zur Verfügung. Auch wenn man nicht, wenn er nicht nachvollziehen kann, wieso Gott so eine Forderung stellt. Ja? Also wir merken hier, ist wirklich dramatisch. Die Bibel nimmt uns mit auf den Weg, den Abraham mit seinem Sohn geht. Wir merken, wie tief der Schmerz des Vaters sein muss. Und er hat diesen Schmerz, er hat niemanden, den er diesen Schmerz mitteilen kann. Und die, die ihn begleiten, seine zwei Knechte und sein Sohn, die merken, irgendwas stimmt an diesem Weg nicht, ja? Abraham ist zurückhaltend, aber das Entscheidende, was an dieser Situation fehlt, drückt Isaak dann sehr deutlich aus. Er sagt, mein Vater, hier fehlt etwas. Es fehlt das Opferlamm. Wo ist das Lamm zum Schlachtopfer, zum Brandopfer? Das Lamm, das auf diesem Altar vollständig verbrannt werden muss, deshalb ja Brandopfer. Also wo alles verbrennt. Isaak denkt sich, das kann doch nicht sein, wir sind hier auf dem Weg. Und Isaak war schon ein junger Mann. Ich weiß nicht genau, wie viel. Vielleicht war er 12 oder schon älter. Vielleicht war er schon wirklich 18, 19, 30 Jahre alt. Die Bibel sagt das nicht konkret, lässt aber durchaus den Freiraum zu. Also es war kein kleines Kind mehr. Es war ein erwachsener Mann, der denken konnte, nachvollziehen konnte, dass hier etwas nicht stimmt. Und er wusste, wir haben Holz, wir haben Feuer, wir haben ein Messer. Und als Opfer, es gibt nur eine, ja, nur etwas, was er mitbringt, und das ist er selber. Also Isaak war sich vielleicht der Brisanz der Situation auch bewusst, dass es für ihn das Todesurteil bedeuten könnte. Das wird nicht so genau geschildert. Interessant ist, dass dieser Dialog doch sehr tief geht. Es ist ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Es ist übrigens das einzige Gespräch, auch wenn es ganz kurz ist, wo wir zwischen Isaak und Abraham lesen können in der Bibel. Und auch bündelt sich dieses ganze Drama. Wir kennen ja die Szene, wir wissen, wohin es geht, ja. Wir wissen, dass da ein Altar steht. Aber das wussten die zwei nicht, auf was Gott hinaus will. Sie wussten nur, es wird ernst. Ihr Glaubensleben wird auf die heftigste Probe gestellt. Isaak, er wird wirklich hier zerrissen vor Gott. Er wird zerbrochen. Ja, er merkt, wie will er dieses Opfer bringen? Und doch hat er dieses Ziel vor Augen. Wenn Gott mir einen Sohn versprochen hat, der mein Nachfahre werden wird, und wenn er jetzt den Tod dieses Kindes verlangt, dann ist meine einzige Hoffnung, dass Gott dieses Kind aus dem Tode auferwecken wird. So tief war der Glaube von Abraham. Und das wird uns auch im Neuen Testament geschildert, dass das seine Motivation war, seine Glaubensüberzeugung war, dass Gott etwas tun wird, was er noch nie getan hat. Dass wenn Gott ein Menschenleben fordert, dass er es dahin führen wird, dass dieses Menschenleben wieder zum Leben erweckt werden wird. Das wird uns in Hebräer 11 geschildert in einer Stelle. Dass Gott, vielleicht lesen wir den Vers, weil es so brisant ausgedrückt wird, dass Abraham davon ausging und deshalb auch seine Entschlossenheit, seine Entschiedenheit, dass Gott ihn seinen Sohn aus den Toten auferweckt werden wird. Hebräer 11, Vers 17. Da heißt es, Durch Glaube brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und er opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak sollen dir ein Samen berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch aus seinem Gleichnis wiedererhielt. Also er zählte darauf, dass Gott imstande ist, ihn aus den Toten aufzuerwecken. Was ist das für eine Glaubensentschiedenheit, ein Glaubensmut, eine Glaubensüberzeugung, ein Glaubensgehorsam, dass Abraham davon ausgeht, egal was kommt, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott zu seinem Wort steht. Er hat mir damals gesagt, dass dieser Sohn, der mein Nachfahre sein wird, und ich bin jetzt der felsenfesten Überzeugung, auch wenn ich diesen Sohn Gott hingeben muss, ihn töten muss auf diesen Altar, dass Gott ihn zum Leben auferwecken wird und dass dadurch Segen kommen wird für alle Völker, weil das war das Versprechen, das Abraham hatte. Was für ein Glaubensmann. Was traut er Gott zu? Und trotzdem, was für eine emotional heftige, angespannte Situation. Er weiß nicht, was kommen wird. Seine einzige Hoffnung ist auf Gott gerichtet. Er bindet seinen Sohn. Der Sohn kriegt das ja alles mit. Der hätte sich ja wehren können, hätte davonrennen können. Aber er ist bereit, sich binden zu lassen, auf diesen Altar zu legen. Und als Abraham das Messer hebt, ja, ist klar, er will es in seinen Sohn stoßen. Das hört sich so furchtbar an, aber genauso brutal war es. Er war bereit, seinen Sohn die Halsschlagader durchzuschneiden oder wie auch immer, um ihn vor Gott zu opfern. Und dann diesen Altar in Brand zu stecken und diesen Körper zu verbrennen. Das hört sich brutal an. Das ist die Szene, die Gott uns hier schildert. Ja. Und dann dieser Eingriff Gottes, der Engel Gottes, der von Himmel ruft. Vers 11. Abraham, Abraham! Ist interessant, dass Gott, als Gott Abraham den Befehl gibt, seinen Sohn hinzugeben, ruft er einmal Abraham. Da reagiert Gott so, Abraham sofort. Er ist bereit, mit Gott zu kommunizieren, ja? Seine Ohren sind auf Empfang. Sagt Gott, was willst du von mir? Dann hört er diese Botschaft, er geht hin, er will dieses Opfer bringen und dann muss Gott ihn wirklich förmlich zwingen, innezuhalten. Also Abraham hat eine Glaubensentschlossenheit, dieses Opfer wirklich hinzugeben. Alles, was er hat, Gott zur Verfügung zu stellen. Egal, was es kostet, Gott gehorsam zu sein. Und Gott muss ihn wirklich, wirklich auffordern, innezuhalten. Deshalb diese zweimalige Ausruf Gottes, diese starke Betonung, halt ein! Was du jetzt tun willst, ist nicht das eigentliche Ziel Gottes. Gott hat ein höheres Ziel. Ja, lege deine Hand nicht an den Glauben, tue ihn gar nichts. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Also Abraham hat in seinen Herzen abgeschlossen. Er hat in seinen Herzen seinen Sohn Gott zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, alles, was ich von dir bekommen habe, gebe ich dir zurück, Gott. Hier hast du es, ich öffne meine Hand für dich. Dir gehört alles. Mein ganzes Leben steht dir zur Verfügung. Und Gott sagt jetzt, weil du das getan hast, wird eben dieser Sohn verschont auf der einen Seite, aber deshalb wird er auch zum Segen sein für alle Völker. Und als Abraham sich dann umdreht, wir haben die Stelle gelesen, sieht er diesen Witter, also dieses männliche Schaf, das sich verfangen hat im Gebüsch. Er merkt auf einmal, dass Gott einen Ersatz hat für das Opfer seines Sohnes. Er nimmt diesen Witter und opfert ihn auf den Altar. Er hat gesagt, unser Hauptgedanke wird sein, Jesus, unser Stellvertreter. Und hier finden wir zum ersten Mal diesen Gedanken der Stellvertretung. Also Gott gibt anstelle von Isaak einen Ersatz für Abraham. Er gibt ihm ein Opferlamm, was jetzt dieses ganze Urteil, das über das Leben von Isaak geschwebt ist, dass er sterben muss, dass er hingerichtet wird, dass er verbrannt werden muss, das liegt jetzt auf diesem Lamm. dieses Lamm wird sterben. Es wird sein Leben hingeben müssen. Und es wird vollständig verbrannt werden. Und es wird Gott zur Ehre sein. Also hier zum ersten Mal dieser Gedanke der Stellvertretung. Vers 13. Er brachte den Widder anstelle seines Sohnes dar. An der Stelle seines Sohnes. Er merkt, dass dieses Opfer verbrennt, dass hier eine Stellvertretung stattgefunden hat. Und deshalb dieser Eindruck Abrahams in Vers 14, dass dieser Ort ein besonderer Ort ist. Er nennt diesen Ort Yahweh Jireh, also Gott wird dafür sorgen. Gott wird es ersehen. Gott hat eben dieses höhere Ziel, dass er für dieses Opferlamm sorgen wird. Also die Frage, die Isaak schon auf den Weg hatte, findet hier seine Erfüllung. Diese Frage von Isaak, wo ist das Lamm, ist hier erfüllt. Man sagt, da ist das Lamm. Es war da. Es hing im Gestrüpp und ich kann es jetzt Gott opfern. Vers 14 wird auch eine schöne Formulierung. Deshalb sagt man heute, auf dem Berg wird Gott dafür sorgen. Das heißt, Abraham, Isaak und alle, die diese Geschichte lesen und gläubig sind, wissen jetzt, es gibt einen Ort, es gibt diesen Berg, wo Gott Geschichte geschrieben hat, wo Gott für einen Ersatz gesorgt hat. Er hat für Isaak einen Ersatz gegeben, diesen Widder, der für ihn, für Isaak gestorben ist. Und der Engel sagt dann, dass das eben zum Segen sein wird. In deinen Samen werden gesegnet werden alle Völker der Erde, Vers 18, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das heißt, weil Abraham so entschieden war, so bereitwillig war, setzt Gott ihn zum Segen für alle Menschen. Das heißt, was wir hier lesen, ist zum Segen für alle Menschen. Das war jetzt die Situation, wie wir die Geschichte hier lesen, was in dem Leben von Abraham geschehen ist. Und ich möchte jetzt einen Schritt weiter gehen. Warum diese Forderung Gottes an Abraham? Warum macht Gott das? Warum greift Gott zu solchen drastischen Mitteln oder Forderungen? Ja, was ist das Ziel Gottes mit Abraham? Wohin will Gott eigentlich Abraham bringen? Was soll Abraham mit dieser Situation lernen? Ist ja für uns dann wichtig, weil dann kommt ja für uns klar die Anwendung. Weil wenn wir verstanden haben, was Gott Abraham verdeutlichen will, dann wissen wir auch, was Gott uns verdeutlichen will. Denn Gott stoßt es ja förmlich an, indem er uns schildert, hey, ich bin ja nicht ein Gott, der den Tod des Menschen will, sondern das Leben. Wenn ich jetzt Abraham diese Forderung stelle, dann will ich etwas ganz Wichtiges verdeutlichen. Etwas, was so wichtig ist, dass es den normalen Ablauf des Menschen völlig unterbricht und den Menschen stutzig macht. Es ist wie ein Stein, über den man stolpern muss, damit man versteht, ey, was will Gott hier eigentlich von mir? Er will, dass unsere ganze Aufmerksamkeit ja auf diese Situation gerichtet wird. Wenn Gott anders reagiert wie sonst, will er das ein Ausrufezeichen setzen, wo wir innehalten müssen und sagen müssen, was, oh Gott, willst du uns damit sagen? Was ist die zentral wichtige Botschaft für Abraham und für mein Leben? Und deshalb werden wir jetzt in das Wesen Gottes schauen müssen. Weil was Gott hier tut, ist, dass er uns sein Wesen offenbart. Und das, was er an Abraham tun will, worin Gott Abraham prüfen will, ist, ob Abraham verstanden hat, wer Gott ist. Abraham wird als Freund Gottes bezeichnet und ein Freund kennt seinen Freund. Mit dem tauscht er sich ja aus. Und Gott nimmt hier Abraham mit. Er nimmt ihn mit und offenbart sein Herz. Abraham bekommt einen Einblick in das Wesen Gottes. Und deshalb ist diese Geschichte, die wir hier lesen, oder diese Situation, die Abraham damals erlebt hat, genau das, was Gott erlebt hat, als er seinen Sohn zum Berg geführt hat, auf den sein Sohn sterben wird. Und ich werde jetzt eine Übertragung machen von Abraham und Isaak auf Gott, den Vater, und Gott, den Sohn. Weil Gott offenbart hier sein Wesen, wie er, was er ja in seinem Herzen trägt. Wir haben gemerkt, dass es für Abraham unwahrscheinlich schwer war, seinen Sohn hinzugeben, obwohl er natürlich sehr entschlossen war. Aber dieses Opfer zu bringen, wer kann das? Und Gott zeigt uns sein Herz. Er zeigt, wie Abraham seinen geliebten einzigen Sohn hatte, diesen Isaak. So hat Gott einen geliebten einzigen Sohn, Jesus Christus. Und es war klar für Gott, dass dieser Sohn einen Weg gehen muss, den der Vater eigentlich nicht gehen will, was ihn alles kosten wird. Es war klar, dass es dieser Weg zu einem Altar führen wird, dass der Vater seinen Sohn begleitet auf diesen Weg. Es war klar, dass dieser Ort, an den der Sohn hinkommen wird, ein Ort des Brandopfers sein wird. Und doch gehen sie beide miteinander. Das wird mehrmals gesagt im Text, sie gingen beide miteinander. Das heißt, Gott, der Vater, begleitet seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Er weiß, dass sein Sohn dieses Opfer, dieses Brandopfer stellen wird. Und er begleitet ihn mit durch diese Welt. Sie haben beide dieses Ziel vor Augen. Isaak wusste nicht, was auf ihn zukommt, aber Jesus wusste sehr wohl, was auf ihn zukommt. Und anstatt sich davor zu drücken, anstatt sich zu wehren, geht er mit seinem Vater. Er geht an diesen Ort, der zur Anbetung Gottes sein soll. Wir merken, dass auf einmal dieser Abschnitt viel dramatischer wird, weil Gott sich ins Herz schauen lässt. Er offenbart seine Emotionen, wie es ihm gehen musste. Das heißt, nachdem sie 3 Tage gezogen waren, erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und so hat der Vater diesen Ort von fern gesehen, der Vater im Himmel. Er wusste, was es seinen Sohn kosten wird. Was musste den Herzen schmerzen, Gott, in den Herzen Gottes? Und auch Jesus hatte diesen Ort vor Augen. Das wird im Neuen Testament oft gesagt. Ich gehe hin, um mein Leben hinzugeben als Lösegeld. Das haben wir heute in der ersten Stunde gelesen. Sie hatten diesen Ort vor Augen. Sie wussten, dass es bedeuten würde, dass der Vater seinen Sohn töten wird und dass der Sohn vollständig gerichtet werden wird. Wir haben davon gelesen, dass Abraham seinen Sohn schlachten wollte und dass er ihn nicht verschont hat. Und wir lesen von Jesus, dass genau das mit ihm passiert ist, dass er geschlachtet wurde und dass er nicht verschont wurde. Und er wurde nicht verschont vom Vater im Himmel. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, heißt in Jesaja 53. Oder in Römer Kapitel 8, er, also Gott, der doch seinen Sohn nicht verschont hat. Das heißt, diese ganze Szene schildert uns Gott, wie er seinen Sohn hinrichtet. Das heißt, Gott hat seinen Sohn auf Golgatha dahingegeben. Und es hat ihn furchtbar wehgetan. Er wusste, dass es die einzige Möglichkeit ist, Sünder selig zu machen. Sünder von dem Gericht der Sünde zu erretten. Wenn wir hier sehen, wie der Vater das Messer und das Feuer trägt, zeigt es uns, dass der Vater der ist, der das Gericht vollstreckt. Er hat das Feuer in der Hand und er hat das Messer in der Hand. Wir denken manchmal, ja, auf Golgatha hat sich gezeigt, wie böse der Mensch ist. Ja, das stimmt alles. Es zeigt auch, dass es da ein Rechtsirrtum gab, menschlich gesehen. Aber es zeigt auch, dass Gott seinen Sohn ganz bewusst und ganz absichtlich hingerichtet hat. Dass er der war, der das Gericht vollzogen hat. Das wirkt grausam. Aber Gott zeigt uns hier, dass es die allereinzigste Möglichkeit war, Sünder zu erretten. Und es war eine Übereinstimmung zwischen Vater und Sohn, denn der Sohn gibt sein Leben bereitwillig hin. So sehen wir hier auch den Sohn. Der Sohn trägt das Holz. Hier, Isaak trägt das Holz für den Altar. Und wir sehen Jesus als den, der das Holz nach Golgatha trägt. Er trägt sein eigenes Kreuz. Er trägt sein Holz zu der Hinrichtungsstelle. Und auf dieses Holz wird er gelegt und angenagelt und hingerichtet. Genauso wie Isaak auf diesen Altar liegen musste, sich bereitwillig binden ließ, um für diese Anbetung Gottes zu sterben. So war Jesus bereit, sich auf das Holz zu legen, sich binden zu lassen und sich hinrichten zu lassen anstelle für andere. Das Krasse ist ja, dass es für Isaak einen Ersatz gibt. Für Isaak gibt es dieses Lamm, das da ist. Es ist wirklich ein Ersatz da. Und der Tod wird quasi zerrissen durchs Leben, ja. Es kommt einfach Leben und Freude in das Leben von Abraham und Isaak. Aber als Jesus am Kreuz hing, gab es keinen Ersatz. Es gab niemand, der anstelle von Jesus treten konnte. Es gab keinen Ersatz für Jesus. Und so wird Jesus hier für dem, der glaubt, der Ersatz, das Ersatzopfer vor Gott. Und die Übertragung werde ich jetzt auch gleich machen. Also wir lesen noch in Vers 18, dass das, was Abraham getan hat, zum Segen für alle Völker sein wird. Dass das, was Jesus getan hat, zum Segen für die ganze Welt sein wird. Das sind alles Dinge, die in den Neuen Testament uns geschildert werden. Also wir schauen hier sehr, sehr tief in das Leben von Abraham. Und dadurch, dass wir in das Leben von Abraham sehen, sehen wir ein Schatten auf Gott. Gott offenbart sein Wesen. Er lässt sich uns ins Herz schauen. Gott gibt sein Innerstes uns Menschen preis. Er zeigt, wie sein Herz an diesen Ort des Gerichtes zerrissen wurde. Und wie er bereit war, alles hinzugeben, damit jemand anderes gerettet werden wird. Und so kommen wir jetzt eigentlich zum dritten Punkt meiner Predigt. Jesus und ich. Also Jesus und du. Weil wir jetzt eine Übertragung sehen zwischen dem, was damals geschehen ist, dem, was Gott uns von seinem Herzen offenbart, und dann dem, was zwischen dir und Gott passiert ist oder passieren soll. Gott demonstriert uns hier, was Rettung bedeutet. Er zeigt uns ganz eindeutig, glasklar, dass hier jemand anstelle eines anderen sterben muss. Wir könnten natürlich die Frage stellen, warum muss Isaak hier eigentlich sterben? Die einzige Antwort, die wir hier finden, ist, weil es die Forderung Gottes war. Warum muss ein Mensch sterben? Die Bibel sagt ganz klar, weil es die Forderung Gottes war. Gott fordert, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Da geht er kein Kompromiss ein. Er sagt, lieber Mensch, wenn du sterben musst körperlich, ist das nur die Folge deiner Sünde. Es demonstriert nur aller Welt, dass du ein Sünder bist. Und so bin ich als Mensch ein Sünder. Und dass mein Körper sterben muss, ist ein Zeichen, ganz klar vor Gott und der Welt, dass ich ein Sünder bin. Und die Bibel geht sogar noch weiter, sie sagt, dass der Körper stirbt, das ist ja noch das harmlose Übel. Viel schlimmer ist, dass der Geist tot ist vor Gott. Dass du in deinem Leben eine abgerissene Verbindung zu Gott hast, dass es da keinen Zugang mehr gibt und dass deshalb der Lohn der Sünde der Tod ist, der ewige Tod. Und dass über unser Leben ein Gericht vollhängt, dass ein Gericht vollstreckt werden muss, dass Gott uns für unseren Lebensstil, für unsere Natur, für unser Wesen in die Hölle schmeißen wird und für ewig verdammen wird. Das ist das Urteil, was Gott uns in seinem Wort schildert und worüber sich die Welt heute lustig macht. Aber wo Gott sagt, da geht er keinen Kompromiss ein. Und wenn das Gesetz klar ist, wenn die Forderung Gottes klar ist, wird auch keiner daran rumhandeln können. Auch wenn man sich heute sehr lustig darüber macht, ist es das, was Gott fordert. Und diese Forderung kann nur mit dem Tod quasi erfüllt werden. Und so konnte auch hier diese Forderung Gottes nur dadurch erfüllt werden, dass dieses Opfer wirklich gebracht wird. Dass ein Brandopfer stattfindet. So steht unser Leben unter dem Urteil, unter der Forderung Gottes, dass wir zum ewigen Tod verdammt sind. Und deshalb brauchen wir einen Stellvertreter. Das ist die furchtbare Wahrheit, die Gott uns offenbart über unsere Natur. Dass wir ohne Stellvertreter auf ewig verloren sind. Und deshalb spielt hier der Stellvertreter, dieses stellvertretende Opfer hier die zentrale Rolle. Wenn Abraham hier kein Schaf gehabt hätte, das anstelle von seinen Sohn gestorben wäre, dann hätte der Sohn sterben müssen. Und wenn in unserem Leben kein Schaf, kein Lamm da ist, kein Opfer da ist, was anstelle von uns die Forderung Gottes erfüllen kann, dann sind wir auf ewig verloren. Und deshalb ist es wichtig, dass man begreift und erkennt, dass Jesus diese Stellvertretung einnimmt. Er ist der, der das Lamm Gottes geworden ist, der gesagt hat, ich will an deiner Stelle sterben. Ich will die gesamte Forderung Gottes auf mich nehmen. Es wäre natürlich jetzt dumm gewesen von Abraham zu sagen, ach komm, das Lamm braucht man nicht, ich habe ja schon ein Opfer. Tu mal einfach den Sohn aus dem Weg schaffen und alles ist gut. Da wird jeder sagt, das ist absurd, was du da schilderst. Das ist einfach, ich sage es in meinen Worten, idiotisch, was ich gerade gesagt habe. Aber leider, was machen wir das doch mit Gott? Gott stellt uns seinen Sohn zur Verfügung. Und auch heute ist die gängige Ausrede, dass man sowas nicht braucht. Ich werde schon allein zurechtkommen. Und ich bin gut genug, ich passe in die Gesellschaft. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, was irgendwie heftig wäre. Ich habe keinen Mensch ermordet und so weiter. Man findet genug Argumente, dass man so eine Hilfe nicht braucht. Und Gott sagt, es geht doch um Leben und Tod. Wie kannst du auf diese Hilfe verzichten? Du wärst wie Abraham, der sagt, ach komm, ich schlacht meinen Sohn, weil den wieder brauche ich nicht. Da wird jeder sagen, du bist ja wahnsinnig. Aber wenn ein Mensch sagt, ich brauche Jesus nicht, dann nehmen wir es einfach hin, ja, okay. Such dir halt eine andere Hilfe. Aber es gibt ja keine andere Hilfe. Und es ist die Tragik, die ewige Tragik, die Gott uns hier schildert, dass wir ohne Jesus wirklich verloren sind. Aber noch viel größer ist es ja, dass wir mit Jesus gerettet sind. Dass er dieses ganze Gericht, das über mein Leben hing, an Kreuz von Golgatha getragen hat. Und das fasziniert mich an der Geschichte. Nicht das Negative, sondern das, was Gott hier positiv reinlegt. Dass er zeigt, ja, es gibt diesen Lamm. Ja, es gibt diesen Stellvertreter. Ja, es gibt jemand, der meine Schuld getragen hat. Für mich gibt es nichts Größeres, wie darüber nachzudenken, wie meine ganze Schuld, die ich verbrochen habe, Jesus auf Golgatha getragen hat. Größer deshalb, weil ich es nicht fassen kann, dass als Jesus gekreuzigt war, er meine Lüge, meine Heuchelei, mein Betrug, mein Egoismus, meine Selbstgerechtigkeit, mein schlechtes Denken und vieles, vieles mehr. All meine Schuld lag auf ihn. Und ich kann hier stehen als jemand, der sagen kann, ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich weiß, dass er alle meine Sünden hinweggenommen hat, dass ich nun frei bin, dass ich Gott in die Augen schauen kann und dass ich durch Jesus gesegnet bin. Und das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das, wo sie ein Ausrufezeichen dran setzt, wo sie uns in in hunderten von Versen demonstriert und zeigt und verdeutlicht, dass Jesus diese Stellung einnahm. Dass er mit dir den Platz tauschen wollte oder tauschen will, dass er dir das jetzt anbietet und sagt, willst du das? Willst du, dass ich dieses Gericht, das über dein Leben hängt, auf mich nehme? Ich bin bereit, ich habe es getan. Du musst es nur annehmen. Du musst nur bereit sein, deine Selbstgerechtigkeit loszulassen. Es gibt so viele Verse, die das demonstrieren. Ich habe angefangen, einige aufzuschreiben und ich habe irgendwann abbrechen müssen, weil es dann wirklich den Rahmen sprengt. Aber vielleicht nur ein paar, um das zu verdeutlichen, wie oft die Bibel davon spricht, dass Jesus an die Stelle von uns getreten ist, dass er das sein Ziel war, dieses Opfer zu stellen. Vielleicht als allererstes dieser Gedanke, oder diese Frage, die Isaak aufwirft, wo ist das Lamm zum Brandopfer? Das Neue Testament sagt uns, wo dieses Lamm ist, wo dieser Ersatz Gottes ist. Johannes 1, Kapitel 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen, also Johannes der Täufer, und spricht, siehe das Lamm Gottes. Es ist genau dieser Titel, den Jesus trägt. Er ist das Lamm, symbolisch, das sich für jemand anderes hingibt, an die Stelle dieses anderen tritt und dieses Gericht völlig auf sich nimmt, völlig verbrannt wird und für Gott zur Ehre ist. Und so ist Jesus auf Golgatha völlig vernichtet worden, völlig hingerichtet worden. Römer 4, Vers 25. Ich lese jetzt einfach ein paar Verse, die uns einfach zeigen, wie Jesus an unsere Stelle tritt. Römer 4, Vers 25. Der um unserer Übertretung willen dahingegeben worden ist. Ich lasse jetzt den Rest weg. Der um unserer Übertretung willen hingegeben worden ist. Römer 5, Vers 8. Auch ein Auszug daraus, oder ja, ich lese den ganzen Vers. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Da habe ich den falschen Vers aufgeschrieben. Denn Vers 6 ist es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Jesus für Gottlose gestorben. Er hat unseren Platz eingenommen. Er war dieser Stellvertreter. Römer 5, Vers 10 sagt, dass wir durch den Tod seines Sohnes versöhnt sind. Durch den Tod seines Sohnes. 1. Timotheus 2, 5 und 6 heißt es, dass wir einen Mittler zwischen Gott und den Menschen haben, der sich für uns alle gegeben hat. Er hat sich für uns hingegeben auf diesen Altar. 1. Petrus 3, Vers 18, dass der Gerechte für die Ungerechten litt und gestorben ist. 2. Korinther 5, Vers 21, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde. 2. Korinther 8, Vers 9, um euretwillen wurde er arm, damit wir reich werden würden. Ja, und vieles, vieles mehr. Ich habe vorhin noch eine andere Stelle zitiert, wo es heißt, dass Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und ihr werdet es im Neuen Testament immer ganz oft finden, dass uns das ganz deutlich vor Augen geführt wird, dass Gott uns einen Stellvertreter gibt. Jemand, der an unsere Stelle tritt, der sagt, ich bin bereit, diese ganze Schande, die David verbrochen hat, auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, diese ganze Schuld, die du in deinem Leben verbrochen hast, auf mich zu nehmen. Ja, wenn wir an diesem Ort stehen, müssen wir eigentlich stille werden. Was bleibt uns denn anderes, als Gott zu danken, ihn anzubeten, dass er alles zu unserer Rettung getan hat? So wurde auch dieser Ort, Moria, wurde später ein sehr, sehr wichtiger Ort. Nur so ein kleines Beispiel. In 2. Chroniker 3, Vers 1 heißt es, dass dort der Tempel Salomos dann stand. Es wurde der Ort der Anbetung. Dort, wo alles zentral gezeigt wurde, dass Gott hier an diesen Ort zur Ruhe kommt, dass er dort wohnen wird, dass er Gemeinschaft mit den Menschen sucht und dass von diesem Ort dann der Segen ausgeht in alle Welt. Und so will Gott, dass das, was sein Sohn getan hat, in unserem Leben ein Ort wird, wo man uns einfach anmerkt, dass wir gerettete Menschen sind. Menschen, die durch Jesus gerettet sind. Und so wird dieser Ort so ein Ort der Anbetung. Man wird still vor Gott. Was kann man denn Gott noch bringen? Das Einzige, was wir Gott bringen können, ist unsere Schuld, unsere Schande, unser Versagen, unsere Nutzlosigkeit. Aber das, was wir von Gott bekommen, ist der Segen. Wir kommen als Versager und gehen als Reichbeschenkte. Wir stehen an diesem Ort. Wir sehen seinen Sohn. Wir haben alles in Jesus. Und wenn du das noch nicht hast, wenn du das noch nicht in deinem Leben erfahren hast, dann tust du mir ein Stück weit leid, weil du noch was verpasst hast. Diese Fülle Gottes, die in Jesus ins Leben kommt. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das begreifst, was es bedeutet, dass Jesus für dich alles getan hat. Und auch Gott streckt dir hier die Hand entgegen. Er sagt, ich habe alles getan zu deiner Errettung. Du darfst alles von mir bekommen. Und an diesem Ort werden wir stille vor Gott. Wir beten Jesus an für das, was er getan hat. Wir beten den Vater an, was er gegeben hat. Wir sehen, dass unser Leben Gott gehört, weil er es gekauft hat. Wir beten Gott an für das, was er ist. Er hat das getan, was wir nicht tun konnten. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus geblutet und gelitten hat. Heißt den Liedvers so ähnlich. Der Anfang war zitiert, der Rest war von mir frei wiedergegeben. Ich möchte zum Abschluss beten. Ja, Vater, nämlich danke dir, dass du uns Texte im Alten Testament gibst, die 2000 Jahre vor dem Tod deines Sohnes waren, wo du schon gezeigt hast, was in deinem Herzen liegt und was dein Ziel mit der Menschheit ist. Du hast diesen Plan bis heute weitergeführt. Dein Herzensanliegen ist, dass Menschen gerettet sind. Und dass wir hier sitzen und stehen, liegt einzig und allein daran, weil du der Menschheit diese Rettung schenkst. Wenn du nicht diese Rettung geschenkt hättest, wären wir allesamt verloren und uns würde es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Aber wir schauen auf einen Ort, wo du eine Rettung geschenkt hast, die Ewigkeitswert hat. Vater, nämlich dank dir, dass du deinen Sohn hingegeben hast. Es hat dich alles gekostet. Wenn wir in etwa nachvollziehen können, was in Abrahams Herz war, als er seinen Sohn gab, so muss es für dich noch viel krasser gewesen sein, als dein Sohn auf Golgatha starb. Gott, was du uns von deinem Wesen offenbarst, ist zu groß, als dass man sich drüber lustig machen könnte. Wir stehen hier ich stehe hier und bete dich an für das, was du in deinen Sohn gibst. Und ich bitte dich, dass es sich in unser Leben einprägt. Dass dieses Bewusstsein, dass Jesus für mich gestorben ist, dass es unser Leben verändert, dass wir Menschen sind, die dir ganz bewusst nachfolgen und die dich ganz bewusst anbeten, deren Ziel es ist, wirklich auf dich zu antworten. Du hast, Herr Jesus, hast dein Leben für uns hingegeben und so sind wir auch wir schuldig, unser Leben für dich hinzugeben. Und ich will diese Antwort geben. Wir wollen, dass unser Leben zu deiner Ehre ist, weil du uns alles gegeben hast. Danke, Herr Jesus, dass du unser Stellvertreter geworden bist und dass wir jetzt leben dürfen, weil du gestorben bist. Amen.